Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Kate Malaika am Mikrofon. Hallo. Wie kommen eigentlich Studierende mit Kind momentan klar, wenn Prüfungen anstehen und keine Betreuungsmöglichkeiten da sind? Dieser Frage gehen wir hier gleich nach und berichten auch über Befürchtungen, dass Bundesfreiwillige in Corona-Zeiten weniger werden könnten. Und wir schauen auch nach Ungarn, wo Roma-Kinder jetzt einen gerichtlichen Erfolg gegen die Diskriminierung in Schulen erreicht haben. Ein freiwilliges Jahr, ein soziales oder ein ökologisches zum Beispiel, das ist für viele junge Leute nach der Schule oder einer Ausbildung in den letzten Jahren zu einer attraktiven Orientierungsmöglichkeit geworden. Derzeit machen etwa 30.000 unter 27-Jährige einen sogenannten Bundesfreiwilligendienst. Doch die Corona-Krise macht sich auch hier bemerkbar. Denn viele Buffdis, wie sie auch heißen, sind im Gesundheitswesen und in der Pflege tätig, was offenbar zu Sorge bei Neubewerbern führt, so wie hier in Gladbeck.
Im Gladbecker St. Suitbert-Haus leben 108 Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen. Die jüngsten sind Anfang 20, die älteste Bewohnerin über 80. Betreut von den Mitarbeitern, aber auch von mehreren Buffdis. So werden die Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes genannt. Im St. Suitbert-Haus übernehmen sie wichtige Aufgaben, pflegen die Teilnehmer, bringen sie tagsüber zu ihren Arbeitsplätzen in Behindertenwerkstätten oder gehen gemeinsam einkaufen. Das ist während der aktuellen Corona-Krise alles etwas anders, erzählt Lena Huber, die seit Oktober dabei ist.
Einige Einschränkungen haben wir damit mittlerweile schon. Klar, die alltägliche Pflege bei Leuten, die einfach da Unterstützung brauchen, müssen wir machen. Aber jetzt Kleinigkeiten wie beispielsweise die Fingernägel lackieren, da sollten wir dann schon drauf verzichten. Wir können uns halt dazu setzen im sicheren Abstand und ein bisschen Anleitung auch bieten oder Unterstützung.
Aber das ist eben nicht das Gleiche. Manch Zwischenmenschliches bleibt derzeit auf der Strecke und auch der Dienst selbst, sagt die Einrichtungsleiterin Ute Weber. Sie ist auf die Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes angewiesen, doch derzeit kommen weniger Bewerbungen als sonst.
Bis dato haben wir noch nicht viele Anfragen für die Zeit ab Sommer bis zum nächsten Jahr im Sommer. Es gibt einige Rückfragen, die kommen. Wir machen es in der Regel so, dass wir im Bewerbungsverfahren ein Gespräch machen. Und eigentlich gehört auch eine Hospitation dazu, sodass man auch das Gefühl dafür bekommt, wie ist die Atmosphäre in den Einrichtungen, wie wird gearbeitet, wie geht man mit den Menschen, die wir betreuen, um.
Das fällt derzeit alles weg. Bewerbungsgespräche per Videokonferenz, vorher mal in den Ablauf reinschnuppern, komplett gestrichen. Beim Bistum Essen laufen Anfragen für den Bundesfreiwilligendienst in katholischen Einrichtungen wie dem Gladbecker St. Suitbert-Haus zusammen. Viele Interessierte seien besorgt, wie nah man in einem Altenheim oder einer Behinderteneinrichtung den Bewohnern denn komme, welchen zusätzlichen Schutz es in Corona-Zeiten gebe. Die Mitarbeiter sind bemüht, aufzuklären und zu beruhigen, auch bei der evangelischen Diakonie. Doch auch dort hat man einen Rückgang der Interessierten festgestellt. 5-10% schätzen sie. Die Hoffnungen liegen aber auf den Sommer und Herbst, sagt Birgitta Kelpch, die den Freiwilligendienst im Bistum Essen koordiniert.
Wir hoffen tatsächlich, dass der Rückgang nicht ganz so enorm ist, dass wir vielleicht davon profitieren, dass Jugendliche nicht wissen, wie es im nächsten Jahr in der Ausbildung ist, dass einige sich nicht trauen oder auch nicht können, ins Ausland auszureisen und dass wir vielleicht deswegen gute Karten haben, unsere Plätze dann auch zu vermitteln.
Das hofft auch Ute Weber vom Gladbecker St. Suitbert-Haus, denn sie ist auf die Mitarbeiter im Freiwilligendienst angewiesen.
Also die Qualität in der Arbeit würde auf jeden Fall nachlassen. In einigen Diensten ist die Arbeit ganz ohne BFDler oder FSJler kaum zu schaffen.
Es gibt Einrichtungen, da haben einige den Freiwilligendienst wegen der Corona-Pandemie sogar abgebrochen, aus Angst. Das ist im St. Suitbert-Haus noch nicht passiert. Auch Lena Huber will trotz der aktuellen Situation weitermachen.
Ich habe mir dann im Endeffekt gedacht, solange ich mich selber gut schütze, dann kann den Bewohnern auch nichts passieren. Und das war eigentlich das Wichtigste, dass man auch selber privat zurückschraubt, nicht mehr so viel in Kontakt kommt mit anderen Menschen und sich, wenn es der Fall sein sollte, gut schützt.
Bis Herbst arbeitet die 21-Jährige noch im Team der Behinderteneinrichtung in Gladbeck mit. Dann wird ihre Stelle frei und das Team hofft, einen Nachfolger zu finden.
Stefan Auer berichtete über Bufdi-Mangel in Corona-Zeiten. Dazu passt aber vielleicht als positiver Streif am Horizont die Nachricht des Roten Kreuzes, das gerade einen erneuten Zuwachs an ehrenamtlichen Helfern meldet und vom höchsten Stand seit fast 20 Jahren spricht. Hochschullehrer gehören nicht zur Gruppe der systemrelevanten Berufe. Das haben wir vor kurzem hier in Campus und Karriere gelernt. Eltern vom Campus müssen Kinderbetreuung also selbst schultern. Das gilt auch für Studierende mit Kind oder Kindern. Und wie das klappt oder auch nicht, hat sich Johannes Kulms an der Universität Kiel erzählen lassen.
Schon vor Corona war es für Miriam Sittler schwer, ihr Medizinstudium und die Kindererziehung unter einen Hut zu bringen. Sittler ist Mitte 30 und kümmert sich alleine um ihre 6 Jahre alte Tochter.
Und ich habe es nur durchgehalten, weil mein Wille so stark ist und mein Wunsch dahinter so stark ist.
Miriam Sittler heißt in Wirklichkeit anders. Eigentlich wollte sie im kommenden Frühling an der Kieler Christian-Albrechts-Universität die wohl größte Klippe im Medizinstudium in Angriff nehmen, das Physikum.
Also ich habe schon große Sorge, dass ich das aufgrund der äußeren Gegebenheiten, Prüfungsverordnung, sowas, dass mir das sozusagen in den Hals bricht irgendwann und ich das Studium nicht fortführen kann.
Zwar hat Sittler nur eine Online-Vorlesung in diesem Semester, doch im Sommer stehen 4 Prüfungen an. Zum Lernen reicht die Zeit vorne und hinten nicht. 1,5 Tage die Woche arbeitet sie im Pflegebereich. Nur während der Arbeitszeit darf sie ihre Tochter in der Betriebskita betreuen lassen. Einen Anspruch auf Notbetreuung gibt es für sie als Studentin nicht. Wenn Freunde einmal einspringen und ihre Tochter betreuen, gewinnt sie vielleicht eine freie Stunde.
Durch die Betreuungszeit einfach habe ich auch abends keine Energie mehr, noch irgendwie mich stundenlang hinzusetzen. Also ich glaube schon, ich bräuchte so für manche Fächer 5 bis 6 Stunden eigentlich effektive Lernzeit am Tag mit Lesen, Wiederholen, so. Da komme ich natürlich dementsprechend überhaupt gar nicht zu gerade.
Sittler wünscht sich eine volle Kinderbetreuung für ihre Tochter und etwas mehr Zeit für ihre Prüfungen. Sie befürchtet Probleme, beim BAföG-Bezug zu bekommen. Solche und ähnliche Geschichten hat Silvia Hohmann in letzter Zeit oft gehört. Sie ist Referentin beim Allgemeinen Studierendenausschuss der CAU Kiel und zuständig für die Themen Studieren mit Kind sowie BAföG und Soziales.
Ich würde sagen, dass es für die meisten nicht problematisch ist, Zeit im Studium zu verlieren, sondern eher das Problem, dass sie einfach aufgrund der Gesamtsituation einfach so angespannt sind und dass der Kopf, glaube ich, gerade so voll ist, dass es zusammengenommen einfach zu viel ist.
Das Präsidium der Christian-Albrechts-Universität lehnt ein Interview zu dem Thema ab. Die Pressestelle verschickt immerhin ein paar Auskünfte per Mail und verweist auf die neue Freiversuchsregelung im Hochschulgesetz.
Für Studierende, die Kinder unter 14 Jahren pflegen oder betreuen und deren Lern- oder Prüfungssituation wegen der Schließung von Schulen und Kindertageseinrichtungen wesentlich erschwert ist, gilt eine im Sommersemester 2020 abgelegte und nicht bestandene Prüfung als Freiversuch.
Auch könnten die Betroffenen eine Verlängerung der Bearbeitungszeit für Prüfungen beantragen. Zudem wird die Erbringung von gleichwertigen Ersatzleistungen in Aussicht gestellt, um zusätzliche Zugangsvoraussetzungen zu erfüllen. Doch für AStA-Referentin Hohmann sind die Regelungen viel zu unsicher und schwammig formuliert. Im Rahmen der Nachteilsausgleichsregelung seien schon vor der Corona-Zeit viele Dozierende den Studierenden mit Kindern entgegengekommen.
Aber es gibt auch Dozierende, da funktioniert es nicht, da wird es auch jetzt nicht funktionieren, weil es gibt kein Weisungsrecht. Es ist die Freiheit der Wissenschaft und Lehre und von daher, wenn die Leute sich halt querstellen als Dozierende, hat ja die Studierende keine Chance, da was zu ändern.
Hohmann schlägt ein Freisemester für alle Studierenden vor. Wenn das aktuelle Sommersemester nicht auf die Regelstudienzeit und den BAföG-Bezug angerechnet würde, könnte das gerade die Eltern an der Uni entlasten. Dafür müsste allerdings die Landespolitik den Weg freimachen. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien steht für ein Interview zur Situation der Studierenden mit Kindern nicht zur Verfügung. Christopher Vogt schon. Er ist Fraktionschef der FDP, die mitregiert in der Jamaika-Koalition und hochschulpolitischer Sprecher im Kieler Landtag. Vogt räumt ein, dass das Tempo der jüngsten Gesetzgebungsverfahren zu den Hochschulen kaum Zeit für Anhörungen ließ. Doch nach dem, was er vernommen hat, gäbe es nicht bei allen den Wunsch,
dass sie sagen, jetzt macht einfach mal ein Freisemester. So nach dem Motto, ist es denn auch am Ende im Zweifel ein verlorenes Semester. Das wollten eben viele auch nicht.
Bei den Prüfungsbedingungen habe die Landesregierung für mehr Flexibilität gesorgt. Bei der BAföG-Reform sieht der FDP-Mann die Bundesregierung am Zug. Vogt trägt eine Berechnung unabhängig vom Einkommen der Eltern an und eine Ausweitung des Empfängerkreises. Als Vater von zwei Kindern gibt der 36-Jährige aber auch zu, dass er froh darüber ist, sein Studium bereits hinter sich zu haben.
Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, wie schwierig das gerade ist, auch wenn man im Zweifel noch Probleme mit seinem Nebenjob hat. Das ist ja momentan auch ein großes Problem für viele Studierende.
Ab dem 1. Juni sollen die Kitas im hohen Norden wieder für alle Kinder geöffnet werden. Doch die Betreuung wird dann nur in reduzierten Zeiten und Gruppen stattfinden. Ob ihre 6-jährige Tochter tatsächlich nach den Sommerferien eingeschult wird, weiß Mirjam Sittler nicht.
Ich bin so ein Optimist immer. Ich glaube, es wird irgendwie alles. Ich probiere jetzt einfach an verschiedenen Knöpfen, mir Hilfe zu suchen, auf meine Situation aufmerksam zu machen und dann das Beste draus machen.
Keine Bildung, keine guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt, schwierige Lebensumstände. Das ist seit vielen Jahren in Ungarn das Schicksal vieler Roma-Kinder.
Campus und Karriere. International.
Dass Roma in getrennten Klassen unterrichtet werden, gehört in Ungarn zum in Anführungszeichen normalen Schulbetrieb. Aber das ist nicht rechtens. So hat es das oberste Gericht kürzlich entschieden und etwa 60 Roma-Kindern aus dem nordöstlichen Jönjöspotta Recht gegeben, die gegen diese Diskriminierung geklagt hatten. Für die jahrelange Trennung im Unterricht gibt es auch eine Entschädigung von insgesamt 280.000 Euro. Stefan Oschwart über den ganzen Fall.
Im Februar dieses Jahres gingen Tausende in Budapest auf die Straße, mit dabei auch Nikola Cemer aus Gyöngyöspota. Jahrelang war die Romni in ihrer Heimatstadt im Nordosten Ungarns getrennt von den weißen ungarischen Kindern zur Schule gegangen. RTL Club erzählte Nikola Cemer von ihrer Schulzeit. Wir durften nicht auf das Klo in der oberen Etage gehen, erzählt sie. Unseres in der unteren war wie ein Plumpsklo draußen. Die Spülung ging nicht. Wenn wir dann doch hochgegangen sind, haben die Lehrer mit uns gestritten, mit welchem Recht wir oben auf die Toilette gehen. Auch über den Unterricht weiß sie nichts Gutes zu berichten. 5. bis 7. Klasse in einem Raum. Dort hat sie mit David Berki die Schulbank gedrückt. Nicht sehr erfolgreich, sagt der künftige Mann der 21-Jährigen. Deshalb konnte ich nicht weiterlernen, erzählt er. Ich schreibe so schlecht, dass man es nicht lesen kann. Lesen geht gar nicht. Deswegen finde ich Jobs nur hier im Ort. Helfe etwa bei der Weinlese. Die beiden und 60 andere ehemalige Schulkinder aus Gyöngyöspota hatten unterstützt von der Stiftung Chancen für benachteiligte Kinder, kurz CFCF, geklagt. Das oberste Gericht Ungarns bestätigte das erstinstanzliche Urteil, fast 280.000 Euro Entschädigung für die Diskriminierung im Klassenzimmer sind fällig. Der Regierung Orbán passt das nicht. Im staatlichen Rundfunk offenbarte der Premier, selbst Jurist, seine Rechtsauffassung. Ich sehe das ganz einfach so, so Orbán. Können sich die Ungarn in ihren eigenen Städten und Dörfern zu Hause fühlen? Kann eine Minderheit so ein Netzwerk aufbauen, dass sie ihren Willen der Mehrheit aufzwingt? Es ist nicht zu akzeptieren, dass sich die Mehrheit in ihren Städten und Dörfern nicht zu Hause fühlt. Als Ministerpräsident werde ich das nicht zulassen, denn das ist schließlich unser Land, das der hier Geborenen. Dem Gesetz werde zwar Genüge getan, so Orbán weiter, aber nicht dem Gerechtigkeitsempfinden. Eine rassistische Argumentation eines europäischen Regierungschefs unwürdig, urteilt Roma-Aktivist Jenő Sedét, der die Klage von Gyöngyöspota unterstützt hat. Er schätzt, dass in gut 500 ungarischen Gemeinden Roma-Schüler noch getrennt unterrichtet werden. Aus der Zivilgesellschaft, die die Regierung Orbán seit Jahren drangsaliert, kommen andere Ideen. Die Stiftung CFCF, die Klagen losgetreten hat, hat vor einigen Jahren in dem nordungarischen Ort Pilisjoba ein Integrationsprojekt gestartet, Mellem Üls. Du sitzt neben mir. Kinder und Eltern, und zwar weiße Ungarn wie Roma, sollten sich kennenlernen und miteinander lernen. Projektmitarbeiter Tibor Kisch sagt im gleichnamigen Film: Wir dürfen nicht aufgrund von kurzfristigen Interessen und Überlegungen über die Zukunft unserer Kinder entscheiden. Das Resultat wird erst nach beharrlicher Arbeit in 20 bis 25 Jahren zu sehen sein. Bereits Mitte der 1990er Jahre wurden das Gandhi-Gymnasium im südungarischen Pécs und die Ambedkar-Schule in Miskolc von Roma-Intellektuellen ins Leben gerufen. Die Idee ist, eine Roma-Elite zu fördern. In beiden Einrichtungen gehören Schüler wie Lehrer der Ethnie an. Csaba Lakatos etwa kam aus armen Verhältnissen, war erst Schüler, wurde dann selbst Lehrer am Gandhi-Gymnasium. Eine seiner Aufgaben als Lehrer, werben für Bildung in den Familien.
Als Klassenlehrer und in anderer Funktion haben wir bestimmt 200 Familien besucht. Leider ist es so, dass man nur wenige Bücherregale dort sieht. Das ist sehr selten unter Roma-Familien. 90-95% haben keine Bücher. Wenn wir losgehen, müssen wir auch daran denken.
Das Gandhi-Gymnasium ist ein Kollegium. Unter der Woche sind die Schülerinnen und Schüler in Pécs, wohnen auch in der Schule. Am Wochenende sind sie zu Hause. Die Schüler tragen so als lebende Vorbilder das Bildungsideal in die Familie.
Hier ist Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Fortbildung im Netz, das gilt für das Beispiel, von dem wir jetzt hören, gleich im doppelten Sinne. Denn es geht um eine Lehrerfortbildung übers Internet, die in einem Netzverbund stattfindet. Die Katholische Uni Eichstätt arbeitet nämlich hier unter anderem mit. Lehrkräfte aus bayerischen Schulen werden gerade fit gemacht für den Fernunterricht mit ihren Schülerinnen und Schülern. Und das klingt unter anderem so.
Genau, und ansonsten auch Fragen dazu noch klären.
Isabel Oppel blickt auf ihrem Bildschirm in die Gesichter von 20 Lehrerinnen und Lehrern. Die 26-Jährige gibt eine Online-Sprechstunde für die Fragen der Teilnehmer. In dem Crashkurs werden die Lehrkräfte auf den neuesten Stand gebracht, wie sie ihre Schüler in Corona-Zeiten aus der Ferne unterrichten können. Mindmaps erstellen, Videokonferenzen moderieren oder ein Lernquiz einsetzen. Im vierwöchigen Kurs der Uni Eichstätt tauchen viele Fragen auf.
Ich muss wirklich sagen, jetzt klickst du genau auf diesen Button und dann kommt das und das Fenster und dann muss man da drauf klicken. Also ich habe schon gemerkt, dass ich jetzt darauf achten muss, dass meine Erklärungen sehr detailliert sind.
Einmal pro Woche geht Isabel mit ihren Kollegen aus der Abteilung Weiterbildung der Uni Eichstätt auf die Fragen der Lehrkräfte ein. Sie hat Französisch und Spanisch auf Lehramt studiert, macht jetzt einen interdisziplinären Master in Romanistik und Erziehungswissenschaften und gleichzeitig ein Zusatzstudium in Erwachsenenbildung. Trotz des großen Altersunterschiedes ist sie mit allen Lehrern per Du.
Die Leute, die wollen wirklich was lernen.
Die Lehrerfortbildung ist ein Gemeinschaftsprojekt der Uni Eichstätt mit dem katholischen Jesuitenorden und der Multimedia-Agentur Seitwerk. Vorbild sind die Online-Studiengänge des katholischen Bildungsprogramms Jesuit Worldwide Learning. In dem studieren weltweit Flüchtlinge in den Lagern gemeinsam über das Internet und machen am Ende einen echten Bachelorabschluss. Aber auch Lehrerfortbildungen gibt es, erklärt der Chef von Jesuit Worldwide Learning, der deutsche Jesuitenpater Peter Balleis.
Wir haben da gute Erfahrungen gesammelt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und als dann die Krise ausbrach hier und die Schulen geschlossen wurden, haben wir gesagt, ja eigentlich könnten wir Lehrern und Lehrerinnen helfen, es plötzlich über Nacht den digitalen Unterricht interessant und so zu gestalten, dass die Schüler dranbleiben.
Am Tag der Corona-Schulschließungen hatte Pater Balleis gemeinsam mit den Digitalexperten der Multimedia-Agentur Seitwerk aus Uffing am Staffelsee die Idee für den Lehrerkurs hierzulande. Wissenstransfer einmal andersrum, vom Flüchtlingscamp nach Bayern.
Wir wollen keine Globalisierung oder Oberflächlichkeit, dass immer mehr Social Media und bla bla bla, sondern eher in die Tiefe gehen, eine Globalisierung des gemeinsamen Lernens, des gemeinsamen Denkens.
Das Angebot kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Mehr als 500 Teilnehmer haben sich angemeldet, 3 Kurse laufen schon, weitere sind in Vorbereitung. Der Durst nach digitalem Wissen ist groß bei den Lehrern, sagt die Entwicklerin des Seminars, der Agentur Seitwerk, Anna Meyer.
Das Angebot wird wahnsinnig gut angenommen und da sehen wir schon, dass die Lehrer halt oft einfach aus einer anderen Welt kommen und sehr lang schon in ihrem Beruf sind, wo sie diese Fähigkeiten nicht gebraucht haben bis jetzt. Und jetzt sind sie da gefordert.
Videokonferenz statt Klassenzimmer. Das Setting ist anders. Entsprechend auch die Anforderungen, bestätigt Annette Büsch. Die 52-jährige Lehrerin aus Garmisch-Partenkirchen unterrichtet ihre 11. Klasse der VOS in Betriebswirtschaft nun digital.
Und mit dem Zahlmaterial, was wir jetzt hier gegeben haben, ihr habt hier nicht euer Schema schön.
Es ist natürlich dann leicht passiert, dass man sich irgendwo einrichtet. Man hat dann seine Konzepte, man hat seine Methoden, die auch erfolgreich funktionieren. Man kommt um die Digitalisierung bisher eigentlich ganz gut rum. Ich sehe die schon, also ich, in meiner Generation muss ich sagen, und was mich persönlich angeht, das war für mich jetzt schon so ein bisschen Sprung ins kalte Wasser.
In Videos fasst Frau Büsch den Lernstoff zusammen und gibt Unterricht via Skype. Immer wieder überraschen sie dabei ihre Schüler.
Da kommen jetzt einfach Schüler zum Vorschein, die sich zeigen können und die konzentriert arbeiten können, die das im Unterricht gar nicht so hingekriegt haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir unheimlich gut. Und diese Klasse speziell, die wird deutlich mehr Lernfortschritte machen mit dem digitalen Lernen als in der Situation im Klassenzimmer.
Der Online-Crashkurs für Lehrkräfte an katholischen Schulen in Bayern. Aus der Corona-Not geboren, für die Teilnehmer wohl mit nachhaltiger Wirkung.
Ein Online-Kurs für Online-Unterricht. Johannes Reichert war das über digitale Lehrerfortbildung an der Uni Eichstätt, die offenbar großen Zuspruch findet. Ja, und um digital zu lernen, braucht man natürlich auch die entsprechende Ausrüstung und die hat nicht jeder. Zur Teilnahme am digitalen Unterricht haben Schüler, die Sozialleistungen beziehen, einem Gerichtsbeschluss zufolge nun aber Anspruch auf Finanzierung des erforderlichen Tablet-Computers. Im Regelbedarf sei die Anschaffung eines internetfähigen Computers zur Teilnahme an diesem Unterricht nicht berücksichtigt, befand das Landessozialgericht in Essen in einem heute veröffentlichten Beschluss. Und die Kosten für die Anschaffung veranschlagte das Gericht dann auch gleich mit 150 Euro. Künstlerisch wertvoll. Der Podcast des Kunstkomedien Jakob Schwertfeger beschäftigt gleich unter anderem die Kollegen in Corso, Kunst und Pop. Und das war Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike. Danke fürs Interesse. Go!